Wie schafft man es, komplexe historische oder wissenschaftliche Themen so spannend aufzubereiten, dass sie Menschen wirklich fesseln? Genau darüber spreche ich heute mit der Journalistin, Autorin und Produzentin Janine Funke. Sie arbeitet unter anderem an Formaten wie Terra X und kennt die Kunst, Geschichten tiefgründig zu recherchieren und vor allem packend aufzubereiten. Was können wir Podcaster, PodcasterInnen davon lernen, um unsere eigenen Formate noch packender zu machen? Das erfahren wir selbstverständlich nach dem Jingle. Du hörst So geht Podcast, Gespräche aus der Podcast-Szene. Von und mit Giovanni Pellegrino. Und damit möchte ich dich herzlich begrüßen. Hallo Janine.
Hallo Giovanni, schön, dass ich da sein darf.
Sehr schön, dass du da bist, mit einer Gästin am Start.
Ja, im Hintergrund hört ihr so ein kleines Schnurren. Ich halte es noch ein bisschen näher ans Mikro. Ich habe eine neue Katze seit heute. Sie ist 3 Monate alt und sie mag nicht alleine sein, deswegen musste sie jetzt mitkommen.
Ja, also Gäste sind herzlich willkommen.
Also im Hintergrund werdet ihr jetzt vielleicht ein konstantes Katzenschnurren hören.
Also es lohnt sich auf jeden Fall auf YouTube vorbeizuschauen, denn dann seht ihr diese Süße im Background.
Genau, jetzt ist sie gerade verschwunden. Mal sehen, vielleicht kommt sie wieder.
Ja, bestimmt. Ich freue mich, dass wir zum Gespräch kommen, Janine. Wir hatten vor ein paar Wochen darüber gesprochen und jetzt ist es soweit und ich bin super happy. Und ja, wollte erst mal fragen, wie geht es dir, Janine?
Gut, gut. Ich war ein bisschen flattered von dem Intro. Also ich, dass du mich so vorgestellt hast als jemand, von dem was man was lernen kann. Das hat mich ein bisschen rot werden lassen. Ich bin sonst eigentlich, glaube ich, niemand, der sagen würde, von mir kann man viel lernen. Aber schön, ich freue mich. Deswegen bin ich jetzt noch aufgeregter.
Ja, sonst,
sonst bin ich ja nicht jemand, der so super, super viel hinter Mikrofon sitzt.
Ja, denn du steckst hinter verschiedenen Formaten. Unter anderem haben wir erwähnt Terra X. Viele werden es kennen. Es ist ein super Format. Ich schaue mir auch regelmäßig Folgen an. Und ich muss sagen, da lernt man immer was dazu. Und viele denken immer, sie sehen jetzt eine Person, die zum Beispiel darüber spricht. Aber es stecken ja viele Menschen dahinter, die recherchieren und alles so aufbereiten. Und du bist eine Person, das genau das tut, und von dir können wir dementsprechend viel lernen, und nach dieser Episode ist jeder, der zugehört hat, 99,99 bis 100% sicher, wow, was für eine Person Gio hier eingeladen hat und was ich wieder heute gelernt habe.
Und wenn du weiter so redest, werde ich noch roter.
Ja.
Dann können wir das nicht auf YouTube stellen.
Ich spreche nur die Fakten. Was ich aber sagen möchte ist, du bist ja sehr auch faszinierend aus Geschichten, also die passiert sind in der Vergangenheit, diese so aufzuarbeiten, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Und zwar nicht, wie ein Geschichtslehrer vielleicht in der Schule erzählt hat, 1942 ist das passiert, 44 ist das passiert, sondern viel spannender verpackt. Und erstmal die Frage, was hat dich dazu bewegt, in diese Richtung, sag ich mal, dein Augenmerk zu legen?
Also erstmal, Terra X gibt es ja als Doku und als Podcast, und ich mache unter anderem, also mit meiner Kollegin, ganz lieben Kollegin Andrea Kart, Radiojournalistin, ist seit ganz, ganz vielen Jahren den Podcast. Nur das verwechseln manchmal Menschen. Das gibt verschiedene Teams sozusagen, die für die verschiedenen Formate arbeiten. Und ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, um jetzt den Bogen zu schlagen, wie ich da hingekommen bin. Also schon als Kind war ich total begeistert von Geschichte, habe alle möglichen Geschichtsdokus geschaut mit meinem Papa damals und habe dieses Interesse und diese Leidenschaft dann auch mit ins Abitur genommen. Ich habe Geschichtsabi gemacht, ganz klassisch, und dann habe ich angefangen, Geschichte zu studieren. Habe mir tatsächlich aber nie erträumen können, dass ich auch mal für so große Formate oder Namen arbeiten würde oder dass ich tatsächlich mal in die Lage komme, selber als Journalistin zu arbeiten. Das kommt doch so ein bisschen aus meinem Background vielleicht. Also ich bin so ein klassisches Arbeiterkind, und dass ich dann überhaupt Geschichte studiere, war irgendwie total verrückt. Und habe aber das nie so richtig aus dem Augen verloren, dass mir das Spaß macht, also diese Begeisterung, die ich für Geschichte habe, auch weiterzugeben. Und nicht im Sinne von, die großen Geschichten, die sowieso jeder kennt, nochmal neu zu erzählen, sondern auch andere Perspektiven auf Geschichte einzunehmen. Also Geschichte ist ja nie auserzählt, auch wenn manche Leute sagen, boah, über, keine Ahnung, NS-Geschichte haben wir doch alles schon gelernt in der Schule, voll langweilig. Also es gibt immer neue Perspektiven, die man einnehmen kann, um über Geschichte zu sprechen. Und das ist auch total wichtig, das ist einfach Teil auch der Wissenschaft. Und das sozusagen weiterzugeben. Jetzt kratzt die Katze hier irgendwo, hört ihr das?
Das ist live.
Das tatsächlich auch zu vermitteln, wie komplex das ist. Es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe und ich bin total glücklich und froh, dass ich Teil davon sein darf und ich finde, das ist auch eine große Verantwortung. Genau, also wie gesagt, also diese Leidenschaft, die rührt von ganz lang her und dass ich da jetzt bin, wo ich bin, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und es war auch ein langer Weg und hätte bis vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das tatsächlich so funktioniert.
Ja, und jetzt produzierst du auch und arbeitest zum Beispiel auch mit dem CDF zusammen und anderen Akteuren, die sehr wichtig sind, natürlich auch für die Podcast-Szene, für dieses wunderbare Medium. Und wir alle, also gerade Indie-Podcaster, die oft die Formate von sich selber aus aufbauen, keine großen Geldgeber im Background haben, haben natürlich in gewisser Weise auch eine Verantwortung, denn wir produzieren, sprechen irgendwas, es gelangt in die Welt und denken so, ich kann sagen, was ich möchte. Und natürlich besteht da auch logischerweise eine Gefahr. Ich stelle mir immer diese Frage, haben wir eine journalistische Verantwortung? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr oft gestellt habe, unter anderem mit JournalistInnen, aber auch mit anderen Podcaster, PodcasterInnen. Und vielleicht, damit wir kurz den Bogen zum Journalismus spannen, deiner Meinung nach, haben wir eine journalistische Verantwortung?
Ja, definitiv. Also könnte ich jetzt auch gar nichts anders sagen. Ich sehe mich ja auch als Journalistin. Ich habe jetzt keinen Journalismus studiert. Ich habe Geschichte studiert und bin dann sozusagen quer eingestiegen und habe mir ganz, ganz viel selber beigebracht oder eben auch in Zusammenarbeit mit anderen ganz tollen Journalistinnen, wie meiner Kollegin zum Beispiel, die mir super bei ganz, ganz vielen Themen geholfen hat, um auch einfach bestimmte Perspektiven auch einzunehmen. Ich war auch schon seit dem Bachelorstudium bei der Jugendpresse, bei der deutschen Jugendpresse, bei der europäischen Jugendpresse. Also habe mich da schon lange mit beschäftigt und finde, wenn man sich äußert öffentlich, dann hat man immer auch eine gewisse Verantwortung, weil man ja gehört wird und es eine Resonanz gibt. Und da in dieser Verantwortung schwebt eben mit, dass man sich überlegt, wie man Dinge äußert und über welche Themen man sprechen möchte, auf welche Art und Weise. Und klar, als Journalistinnen und Journalisten haben wir da nochmal eine andere Verantwortung, weil wir ja in irgendeiner Weise auch Gatekeeper sind und Entscheidungen treffen. Also auch im Geschichtsjournalismus treffe ich ja eine Entscheidung, welche Themen möchte ich wie behandeln. Also das ist natürlich im tagesaktuellen Journalismus nochmal eine andere. Da stellen sich teilweise andere Fragen. Aber auch in der Geschichte, und das darf man nicht vergessen, das habe ich das Gefühl, dass manchmal das vielleicht gar nicht so ernst genommen wird, aber auch in der Geschichte, Geschichte ist immer auch politisch, hat man eine bestimmte Perspektive, die man einnimmt, als Wissenschaftlerin und auch als Journalistin, als Content Creatorin, also egal, wie man Geschichte aufbereitet, in welcher Funktion, nimmt man eine Perspektive ein und über die zu reflektieren und sich der eigenen Verantwortung bewusst zu sein und zu wissen, okay, das ist jetzt die Haltung, die ich einnehme, auf diese Art und Weise transportiere ich das Wissen, was ich transportieren möchte, das ist total wichtig. Und ich glaube auch, das sollte jeglichen Creations sozusagen auch vorausgehen, dass man sich darüber auch Gedanken macht.
Das ist auch eine Frage, die mir sehr wichtig ist, mittlerweile auch in verschiedenen Episoden gestellt, weil ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass alles, was wir nach außen geben, irgendwo ankommt, aufgenommen wird und je nachdem, welche Nachrichten wir selber verpacken, viele von uns sagen, also ich sage uns Podcaster, PodcasterInnen, sagen vielleicht auch gar nicht, das ist meine Meinung zu diesem Thema, sondern sagen einfach etwas und vielleicht ist es ihre Meinung, deklarieren es aber nicht als Meinung und andere fassen es als News oder ähnliches auf und ich glaube, man hat da tatsächlich einen größeren Impact auf die Welt, als wir uns oftmals nicht zutrauen. Wir sagen, ja, ich bin doch der kleine Gio hier aus meinem kleinen Studio, was soll da schon passieren? Aber tatsächlich hat es einen großen Impact und das merkt man, umso mehr man sich mit diesen Themen sich auseinandersetzt, finde ich persönlich.
Ja, das ist ja auch journalistisches Handwerkszeug, zu wissen, ja. Wann gebe ich eine Meinung von mir und wann mache ich ein anderes Format.
Absolut, kann ich dir zustimmen. Und was wichtig ist, hier an dieser Stelle möchte ich dich auch kurz fragen, Wie siehst du das aktuell? Denn in den Medien heutzutage, damit man gehört wird oder gesehen wird auf Social Media oder eben über seinen Podcast, dann muss man oftmals, also viele sind vertreten sehr, sehr starke Meinungen und sehr, sehr, ich sage immer, die Extremen werden gehört und das ist nicht schön. Aber viele sind auf Social Media doch sehr laut und brüllen quasi und die Leisen werden dann nicht gehört. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die mich persönlich auch so ein bisschen besorgniserregend ist. Denn ich bin ein Fan davon, wenn man Fakten hat, wenn man gute Recherchen bringt, dann muss man nicht laut sein, sondern man muss einfach etwas aufgearbeitet haben, was einfach den Tatsachen entspricht. Aber doch manchmal diese Infos untergehen, wie gehst du damit um? Du bist ja doch eher eine ruhigere Person, die wissenschaftlich arbeitet, ganz viel recherchiert und tolle, wirklich Themen aufbearbeitet.
Also ich kann dir jetzt aus verschiedenen Perspektiven eine Antwort geben. Also einmal aus der historischen Perspektive ist, wenn man sich Mediengeschichte anschaut, ist, glaube ich, eine Realität, die, die kann man, also die ist einfach schon immer, also es ist nicht schon immer so gewesen, aber das kann man einfach auch in anderen historischen Zeiten sehen. Also guckt man jetzt die Medienrevolution im 19. und 20. Jahrhundert an oder auch die Art und Weise, wie auch, keine Ahnung, in anderen Zeiten, in der frühen Neuzeit oder so zum Beispiel mit Informationsverbreitung umgegangen wurde, ist, dass es eine bestimmte Art der Aufbereitung braucht, die dann eben vielleicht auch mehr gehört wird als andere. Also ist jetzt erstmal nichts Neues, dass bestimmte Extrema oder bestimmte Polarisierungen erstmal mehr Gehör finden. Aber, also ich finde auf der anderen Seite, das ist ja der digitale Raum, eröffnet uns ja die Möglichkeit, dass auch alle anderen, die vielleicht anders mit Informationen umgehen oder viele verschiedene Perspektiven, also gerade jetzt hast du ja in der Indie-Podcast-Szene, hast du ja gerade schon erwähnt, die sehr, sehr wichtig ist auch dafür, also dass man einfach ein breites Spektrum hat an verschiedenen Zugängen, wie man bestimmte Themen bearbeitet und durch die Medienrevolution, die wir jetzt sehen, also durch die Digitalisierung, durch Social Media, durch die ganz, ganz vielen Medienmöglichkeiten, also die niederschwelligeren Zugänge auch, die es jetzt gibt, das war ja auch vor ein paar Jahrzehnten noch anders, hat man eben doch die Möglichkeit, andere Perspektiven zuzulassen und die auch Reichweite bekommen können. Also es gibt auch tolle Accounts, also gerade auch in der Geschichte, die nicht polarisieren und die sehr, sehr differenzierte, schwierige Themen, auch Frauengeschichte ist zum Beispiel auch ein schwieriges Thema, oder queere Geschichte oder so, aufbereiten und organisch über Jahre stetig wachsen. Also natürlich mit der Schwierigkeit, dass sie oftmals keine Finanzierung haben etc. Also das ist eben schade aber und problematisch. Aber auf der anderen Seite, es gibt eben diese Möglichkeiten und die erreichen auch Menschen. Also man sollte das nicht unter den Teppich kehren. Und auf der anderen Seite, also jetzt gerade, ich selber bin auf Social Media jetzt nicht ein super polarisierender Mensch, auch weil das gar nicht mein Ziel ist und ich auch gar nie irgendwie Influencerin sein wollen würde.
Ich bin darüber dankbar.
meine Medien, in denen ich arbeite, da muss ich diese Sichtbarkeit sozusagen nicht haben. Also unser Terra X Podcast hat eine super große Reichweite und da habe ich ja großen Einfluss auch auf die Aufbereitung der Themen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der selber unbedingt vor der Kamera stehen muss, um diese ganze Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ich finde es toll, im Hintergrund, also diese Möglichkeit zu haben, im Hintergrund zu arbeiten und da auch eine gewisse, also Menschen damit zu erreichen. Und ich sehe ja auch die Zahlen. Die sieht man vielleicht nur nicht, wenn man auf mein Instagram-Profil geht mit meinen irgendwie 1600 Followern. Aber trotzdem, also ich finde es auch schön, diese kleine Community zu haben an Leuten, mit denen ich mich austausche, die irgendwie aus ganz verschiedenen Perspektiven irgendwie, mit denen ich verbunden bin, mit denen ich auch oft, also mit vielen Leuten, ich habe mich auch mit einigen digital angefreundet. Das ist total schön. Und dafür ist ja Social Media auch da und nicht unbedingt um jetzt direkt Influencerin zu werden. Das bringt auch seine eigenen Schwierigkeiten mit sich. Also sollte man nicht unterschätzen.
Ja, glaube ich auf jeden Fall und verstehe ich absolut. Und ich finde es schön, auch deine Erklärung dazu, vor allem verschiedene Perspektiven eingenommen und die unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Und das zeichnet auch die Qualität aus, die du auch an den Tag legst, wenn du zum Beispiel für einen Podcast oder ähnliches recherchierst und das aufbearbeitest. Das hat man jetzt live gesehen, hier bei So gut Podcast. Janine, wenn man jetzt einen Podcast produziert, dann hat man aber ganz andere Herausforderungen, um Geschichtsinhalten zu verbreiten, als wenn wenn du jetzt beispielsweise ein Video hast auf YouTube, da kannst du natürlich Sachen einblenden und ja, da auch in gewisser Weise mit Emotionen spielen und die Personen auf der anderen Seite beeindrucken, überraschen. Vielleicht wird man auch traurig zwischendurch. Wie machst du es in deinem Podcast, muss man sagen, dass du auch das schaffst, also Bilder im Kopf zu erzeugen.
Ja. Das ist ja die Kunst des Radiomachens. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die Expertin schlechthin dafür bin, gar nicht. Es gibt super, super viele tolle Radiojournalistinnen in Deutschland, die das sehr toll machen. Aber was ich gelernt habe, was ich auch selber merke und versuche umzusetzen, ist, also erstmal, Radio oder Audio ist ja ein Medium, was uns viel, viel länger begleitet als visuelle Medien. Und das Hören hat eine besondere Intimität auch für mich. Also man hat nur ein einzelnes Organ, was arbeitet und was man voll nutzen kann in der Aufmerksamkeit der Menschen, die einen zuhören. Das kann schwierig sein, weil man natürlich dann auch die Gefahr hat, dass man schneller abgelenkt wird und abschaltet, weil eben das Visuelle fehlt. Aber auf der anderen Seite hat man auch die Möglichkeit, jemanden extrem damit zu catchen, wenn man es gut anstellt oder wenn man einfach eine interessante Geschichte erzählt und einen interessanten Zugang hat und sich ein gutes Narrativ überlegt und einen guten Zugang, wie man das Thema aufbereiten kann. Und ich mache jetzt ja vor allen Dingen dokumentarische Formate, also Feature-Formate und nicht unbedingt Gesprächsformate. Das sind ja auch nochmal ganz unterschiedliche Zugänge und ganz andere auch Ideen, Menschen zu erreichen. Und bei Terra X jetzt zum Beispiel arbeiten wir ja super viel auch mit Musik und Geräuschen und Atmo. Also man kann super viele Bilder im Kopf kreieren, indem man Geräusche einsetzt. Also wir haben jetzt vor kurzem eine Podcast-Folge zur Geschichte der Wettervorhersage gemacht und da haben wir am Anfang im Intro so ein Gewitter aufziehen lassen. Und da war so ein bisschen die Idee eben, wenn man die Augen zumacht und sich vorstellt, was hört man, wenn man weiß, ein Gewitter kommt, diese Geräusche zu produzieren, aber dann auch natürlich so ein bisschen zu erreichen, dass die Leute, die zuhören, auch vielleicht riechen, wie jetzt gerade die Luft feucht wird oder so, obwohl sie es gar nicht riechen. Und ich glaube, das ist die Kunst beim Radio, eben diese Bilder im Kopf zu kreieren und da gute Ideen zu haben und dann daraus eine Geschichte zu stricken und dann natürlich auch die Infos einzubauen, die Geschichten einzubauen, die man einbauen möchte. Und das kostet mitunter sehr, sehr viel Zeit und ich finde es immer wieder interessant, dass tatsächlich es auch oft unterschätzt wird, wie viel Zeit das am Ende kostet, wirklich auf die Ideen zu kommen. Und das ist super, super viel Erfahrung. Also Terra X mache ich ja jetzt mit meiner Kollegin seit 3,5 Jahren und wie gesagt, von ihr, sie ist jetzt seit über 30 Jahren Radiojournalistin, habe ich total viel gelernt, wie das geht. Und jetzt würde ich sagen, habe ich es ungefähr so verstanden, aber es ist immer ein steter Prozess und man lernt immer dazu, man hat nie ausgelernt und man hat immer wieder neue Ideen und neue Zugänge oder hört sich Sachen von anderen Kolleginnen an und denkt sich, ah, das ist auch eine coole Idee, wie man es erzählen könnte. Also es ist einfach ein Handwerk, das zu können. Und ich finde es ein total spannendes und interessantes und cooles Handwerk, weil es total viel Power hat, wenn man es gut einsetzen kann und dann eben auch damit die Möglichkeit hat, wirklich Menschen für Geschichte zu begeistern, was ja das ist, was ich möchte.
Und ist es nicht wunderschön, Janine, dass man heutzutage freiwillig sich einen Podcast in diese Richtung anhört, während viele in der Schule, und ich spreche von mir selber, nicht immer Lehrer, LehrerInnen hatte, das alles so verpackt haben, dass es spannend ist, sondern man ist ab und zu vielleicht auch eingeschlafen. Das kann durchaus passieren. Klar, wenn man jetzt 8 ist, 9, 10, 15, dann ist man vielleicht nicht immer ganz interessiert, obwohl es super coole Themen sind. Mittlerweile, ne, vielleicht ist man ein bisschen älter geworden, denkt sich, boah, damals, wieso habe ich nicht aufgepasst? Aber ich glaube, das ist einfach eine Errungenschaft, dass wir heutzutage Podcasts haben und diese Themen nochmal so auf unsere Art und Weise verpacken können.
Man muss auch sagen, Geschichte hat sich auch ein bisschen verändert in der Themensetzung mittlerweile. Also ich weiß nicht genau, ob das in der Schule in dem Sinne schon angekommen ist. Da kenne ich mich tatsächlich so wenig mit den Lehrplänen aus. Aber in der Forschung und auch das, was wir im Podcast machen, machen wir ganz oft gar nicht mehr so unbedingt die klassische politische Geschichte, die man jetzt vielleicht in der Schule lernt, sondern auch viele Alltagsthemen, also wie zum Beispiel die Geschichte der Wettervorhersage oder so, wo man einfach die Möglichkeit hat, auch sehr alltagsnah zu erzählen. Und das macht natürlich dann auch auf jeden Fall nochmal spannender für viele Leute.
Und du hast auch einen anderen Einblick, denn du wohnst in Spanien. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Galicia, und das liegt, jetzt, wenn meine Erdkundekenntnisse mich nicht verlassen, im Nordwesten Spanien.
Nordwesten.
Nordwesten? Sehr gut.
Ich komme nicht hierher, ich wohne hier. Du wohnst. Ich komme aus Sachsen, aus der Nähe von Dresden, aus dem Erzgebirge. Ja. Nee, das war jetzt Kölsch, als der weiche Dialekt. Ich kann aber kein Sächsisch. Das ist wirklich schlimm, ich bin auf dem sächsischen Land aufgewachsen, aber ich kann kein Sächsisch. Ja, also, ich kann mehr Kölsch als Sächsisch.
Das ist eine gute Ausrede.
Ich habe aber auch mal in Köln gewohnt, muss ich dazu sagen. Und ich habe sehr große Sympathien für Köln. Aber ja, jetzt wohne ich in einer kleinen Aldea, heißt das, also in so einem mini kleinen Dorf mit einem galizischen Wald im Nordwesten. Tatsächlich in der Nähe des äußersten nordwestlichen Zipfels der Iberischen Halbinsel. Sehr abgeschieden und wie ich das jetzt so sagen darf, die Leute sagen hier immer, das ist am Arsch der Heide.
Und,
oder am Arsch der Welt. Gibt es einen spanischen Ausdruck dafür?
Ja? Kannst du es auf Spanisch sagen? Also, ich weiß,
Culo del Mundo.
Ah, okay. Habe ich sogar als Italiener verstanden.
Stimmt. Mit dir kann ich ja Spanisch reden. Italienisch verstehe ich ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen, da ich jetzt ja Spanisch ganz gut spreche. Ist ganz cool eigentlich. Aber ich habe auch Latein in der Schule gehabt. Habe ich gehasst. Ich bin gar kein Sprachtalent, überhaupt nicht. Ich bin wie so ein Kind. Ich wiederhole einfach alles, was ich höre und dann kann ich es irgendwann. Und
ja, und jetzt klappt es auch ganz gut.
Ich würde sagen, eigentlich über nahezu alles auf Spanisch mittlerweile reden.
Das ist schön, das ist eine schöne Sprache.
Es sei denn, ja, das ist jetzt irgendwie Biochemie oder so.
Ja, okay, das ist ein bisschen komplizierter dann. Könnte ich jetzt auch nicht alles auf Italienisch erklären, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Außerdem sprechen die ja noch eine andere Sprache. Hier wird ja Gallego gesprochen, Galizisch. Hm. Das ist ein bisschen näher am Portugiesischen dran und da haben wir nochmal so ein bisschen so eine zweite Schwierigkeit.
Das heißt, Portugiesisch ist auch so ein bisschen im Background vorhanden. Mm,
ja, nee, also vorhanden ist es gar nicht, aber mittlerweile kann ich es schon ein bisschen verstehen. Aber ich wohne in so einem Dorf, wo Altersdurchschnitt 65 plus und heute war ich bei einer Nachbarin zum Kaffee trinken, die aus Andalusien kommt und die mir gesagt hat, ja, wenn sie da manchmal hier bei den Frauengruppen dabei ist, wo ich auch dabei bin, also meine Freundinnen 65 plus sozusagen hier im Dorf, dass wenn die dann anfangen, Gallego zu sprechen, da ist man manchmal einfach so, ja, da denkt man sich so, gut, habe ich jetzt nichts verstanden, aber ich nick einfach mal. Und sie ist schon seit 20 Jahren hier. Also es ist schon, und sie ist Spanierin. Also es ist nicht
eine
ganz,
andere Sprache
nicht
fast ganz, schon.
Ja, es ist eine komplett andere Sprache. Nicht komplett anders, aber.
Schön. Und du kannst auch nicht von warmen Temperaturen berichten, denn ich sehe ab und zu, nee. Es ist regnerisch, es ist windig. Und ja, es ist nicht immer so warm, wie man jetzt, keine Ahnung, jetzt in Valencia oder Sevilla so kennt.
Ja, das ist so, wie man sich Spanien gar nicht vorstellt. Es ist sehr grün, das ist sehr schön und das ist der einzige Ort in Spanien, wo, glaube ich, einfach es sehr viel regnet und es immer kalt ist, bis auf einige Tage im Jahr. Aber es ist auch gut, weil der Rest der Iberischen Halbinsel, der leidet an Hitze und hier in Galizien haben wir einfach genug Wasser und hier wohnen wenig Leute, weil hier viele weggezogen sind, weil es hier einfach super wenig Arbeit gibt und schon auch historisch bedingt die Region eher arm war. Aber mittlerweile ist das hier, wird so ein Hipster-Zentrum.
Ach,
manchmal sage ich, ich habe ja in Berlin studiert, manchmal sage ich jetzt echt zu meinen Freunden hier so, ich fühle mich wie in Berlin, nur mit Auto.
Vielleicht Berlin vor 20 Jahren oder 25.
Naja, also Berlin mit sozusagen Distanz von 5 Kilometer mindestens, dass du den nächsten Menschen siehst, aber wenn du ein Auto hast, alles easy.
Mega. Und das Schöne ist, dass dir die Arbeit ermöglicht, auch von Nordwesten Spanien zu arbeiten. Das ist einfach eine schöne Sache. Du kannst deine Formate produzieren, du kannst die Recherchen durchführen. Ab und zu bist du auch in Deutschland, habe ich gesehen. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache. Abgesehen davon erinnere ich mich an eine Fahrradfahrt durch Paris und Co., kann ich mich noch erinnern, auf Social Media.
Ja, da habe ich gedacht, vielleicht starte ich doch mal meine Influencer-Karriere jetzt, wenn wir sowas Lustiges machen. Unser Auto ist nämlich auf der Fahrt nach Deutschland liegen geblieben in Bordeaux und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt mit unseren 3 Kids und haben dann entschieden, dass wir einfach mit dem Zug weiterfahren, unser Auto da reparieren lassen für 2,5 Wochen und sind dann mit 5 Fahrrädern, 3 Kindern spontan im Zug gefahren und es war... Die waren die Olympischen Spiele in Paris und Paris war komplett abgesperrt und es ist eine super Fahrradstadt. Und da sind wir da durch Paris geradelt. Das war echt schön. Also man erlebt auch einiges, wenn man auswandert. Aber ja, also das, wofür ich wirklich dankbar bin, ist, dass mittlerweile die Technik so weit ist. Also wir sprechen jetzt ja auch über ein Tool, über ein digitales Tool. Und so machen wir auch unsere Interviews. Wir haben unsere Gesprächspartner ja auf der ganzen Welt. Wir machen Interviews teilweise mit WissenschaftlerInnen, weiß nicht, in Japan, in Australien, in den USA ganz viel, in England, in Deutschland natürlich, aber dass die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, bieten eben auch, dass man eine ganz gute Audioqualität hinkriegt, auch wenn man digitale Interviews führt. Und das Und das ermöglicht natürlich auch nochmal, dass man einfach sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven auch integrieren kann in die Formate und dass man nicht immer die gleichen Stimmen hört und dass wir auch zum Beispiel die Möglichkeit haben, auf bestimmte Sachen zu achten, zum Beispiel, dass wir Frauen ganz bewusst integrieren, also WissenschaftlerInnen, die in dem Feld wichtig sind und so Punkte zum Beispiel oder einfach andere Nischenperspektiven, die vielleicht irgendwo an einer Universität, wo man jetzt nicht direkt hinfliegen kann, erforscht werden, einfach auch zu integrieren. Und das finde ich richtig cool. Also das ist echt sowas, was ich super bereichernd finde und ich kann von zu Hause aus arbeiten. Das finde ich auch gut. Ich bin nämlich nicht so ein Office-Typ, muss ich sagen.
Verstehe ich. Ich bin auch mehr der Typ, der quasi zu Hause mehr arbeitet, als jetzt in einem großen Office mit ganz vielen Menschen. Da habe ich tatsächlich auch ganz nett zur Abwechslung, aber so dauerhaft finde ich das eigentlich so ganz, ganz schön.
Also das finde ich übrigens interessant. Ich habe nämlich echt tatsächlich schon viele PodcasterInnen kennengelernt, die eigentlich gar nicht so gerne mit vielen Menschen zusammen sind, aber gerne so übers Mikrofon miteinander reden. Finde ich eigentlich interessant.
Ich habe das Gefühl, Janine, dass viele Podcaster, also es ist ein Medium, man kann sehr intim mit diesem Medium sein, das sind keine anderen Menschen. Das heißt, selbst die introvertiertesten Menschen haben oftmals einen Podcast und dann sind sie vielleicht super erfolgreich und müssen raus auf eine Bühne. Das ist dann natürlich total crazy. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele sehr gerne in ihrem, sage ich mal, einen kleinen Keller oder so ihren Podcast aufnehmen. Vielleicht Keller ist jetzt nicht optimal, um einen Podcast aufzunehmen, aber doch ganz für sich alleine. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass ich jetzt, arbeite ich ja eigentlich ausschließlich für deutsche Medien und ich habe schon ein bisschen so den Traum, tatsächlich so einen kleinen Indie-Podcast hier auch zu starten in Galizien. Ich habe auch schon so ein bisschen ein paar Ideen gebrainstormt und auch schon überlegt, was ich machen könnte, auch mit einem Freund von mir hier, der auch Künstler ist und ganz tolle Sachen macht, interessante, also wir haben einen coolen Vibe, wenn wir reden. Mal sehen, vielleicht starte ich mal irgendwas auf Gallego.
Ich bin
oder
sehr
auf
gespannt.
Spanisch-Gallego oder so.
Ich bin sehr gespannt, unbedingt Bescheid sagen, dann höre ich auch rein, ein bisschen Spanisch verstehe ich, Gallego.
Ah ja.
Vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich versuche mein Bestes. Jetzt sind wir tatsächlich vom Thema Recherchen, Aufarbeitung, die Schönheit von Podcasts, auch Indie-Podcasts, haben wir auch hier hervorgehoben und haben sehr, sehr viele Insights schon geteilt. Und was für mich persönlich auch noch wichtig wäre, weil du viele Recherchen also durchführst und viele Formate dadurch aufarbeitest, worauf du achtest, weil ich glaube, das sind so Insights, die sind Gold wert. Klar, man kann irgendwelche KI-Tools fragen und dann gibt er dir auch bestimmte Sachen, die aus dem Netz kommen, aber wir wollen von einer Expertin diese Infos haben und das bekommst du nicht gezielt durch eine künstliche Intelligenz. Dementsprechend haben wir den Vorteil hier.
Eine sehr, sehr wichtige Sache für mich als Historikerin ist, immer zu gucken, was ist der aktuelle Stand der Forschung. Und das ist was mir bei allen Formaten, die ich mache, super wichtig ist, einfach zu gucken, ich habe ja schon erwähnt, dass Geschichte kein Stillstand ist und auch wenn man das Gefühl hat, ein Thema ist vielleicht ausrecherchiert, gibt es immer wieder andere Perspektiven da drauf und da wirklich sich reinzubegeben und zu gucken, okay, wie ist denn der aktuelle Stand der Forschung, wo sind wir da jetzt gerade und diese Perspektiven auch, wenn sie vielleicht kompliziert sind und wenn sie vielleicht auch unsere gängigen Narrative, die wir haben im Kopf, erstmal widerlegen, die auch zu integrieren. Und das bedeutet ganz oft zum Beispiel auch eben WissenschaftlerInnen zu Wort kommen zu lassen. Also wir haben in der Geschichte immer noch das Problem, dass es auch, also in der Wissenschaft generell, dass es sehr männlich dominiert ist und dass man auch einfach dann teilweise andere Fragen einfach stellt an bestimmte Themen oder andere Themen auch ansetzt, je nachdem, was man selber für ein Interessensfeld hat und da einfach zu gucken, wie kann man möglichst divers auch auf das Thema gucken, was gibt es für neue Perspektiven, was gibt es für interessante Menschen, die auch mal ganz andere Perspektiven auf ein Thema mitbringen und das dann bewusst auch einzusetzen und keine Scheu davor zu haben, das auch zu integrieren. Und das ist echt so ein Key-Punkt für mich, wo ich bei allem, was ich mache, immer super drauf achte. Klar, man kann natürlich ein KI-Tool fragen. Also ne, wir haben jetzt, keine Ahnung, was haben wir jetzt gemacht? Die Geschichte der Wikinger. Ja, es ist ein Thema, wo man das Gefühl hat, da wissen alle irgendwas. Da gibt es aber auch super viele neue Perspektiven und super viel Unsicherheit und super viel, was man auch nicht weiß. Und das ist ein anderer Punkt wieder. Da kann man natürlich eine KI fragen, die sagt ja dann Sachen. Und da hat man das Wikipedia-Basiswissen vielleicht reproduziert. Aber dann tatsächlich tiefer reinzugehen und zum Beispiel auch über die Lehrstellen zu reden. Das ist jetzt, ich bin ja Wissenschaftsjournalistin. Mache auch andere Wissenschaftsformate Und da ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wirklich auch klarzumachen, wir wissen nicht alles und wir können auch nicht alles wissen und es gibt immer Leerstellen und Forschung heißt auch, dass man nicht weiterkommt, dass man eine These hat und die nicht funktioniert oder dass man merkt, da kommt man nicht weiter oder in der Geschichte ganz oft, dass man sagt, wir wissen das einfach nicht, weil es gibt einfach keine Quellen. Wir können da nur Vermutungen anstellen, es gibt verschiedene Thesen, wir können das nicht in irgendeiner Weise, wir können es nie hundertprozentig sagen, wir können ja nicht in die Geschichte, also wir können ja keine Zeitreise machen. Und das wirklich zu vermitteln, das ist für mich ein total wichtiger Aspekt meiner Arbeit.
Oh, einige Punkte. Und sehr wichtig vor allem gerade, dass man auch nicht nur männliche Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen, WissenschaftlerInnen, männliche gibt es nicht, so dass man auch diese Perspektive mitbekommt. Das ist natürlich durch ein Online-Tool mittlerweile super easy, ne? Man ist flexibel, man kann so sehr schnell auch Menschen erreichen und früher müsste man zu ihnen fahren, fliegen oder ähnliches und wenn man nicht das Budget hatte, konnte man gar nicht diese Person sprechen. Heutzutage ist es möglich. Also da hast du auch vorhin einen wichtigen Punkt erwähnt, dass ich hier nochmal hier unterstreichen wollte, wie schön es ist, dass wir diese Möglichkeit haben, also auch wir ohne jetzt riesigen Budget im Background jetzt dieses Interview machen zu dürfen. Ja, ja. Du nimmst dir eine, sag ich mal, Dreiviertelstunde Zeit am Abend, ich auch, und dann haben wir hier ein Gespräch zustande, das anderen Menschen helfen kann und es ist einfach, ja, ja, wunderschön und durch dein Gesagtes lernen wir jetzt einiges dazu, also auch Recherche.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch generell, glaube ich, wichtig, eben einfach wirklich multiperspektivisch an alle Themen ranzugehen, mit denen man sich beschäftigt und offen auch zu sein für andere Perspektiven und für dafür vielleicht auch mal, dass die eigenen Ideen oder die eigenen Thesen oder die eigene Herangehensweise auch mal hinterfragt wird und auch mal kritisiert wird und man merkt, okay, so geht es vielleicht doch nicht. Das ist ja ein anderes, auch ein Teil des Handwerks zum Beispiel, dass man auch eine Idee hat, wie man eine Geschichte schreiben kann oder eine Geschichte texten kann und die funktioniert einfach nicht und da nicht beleidigt zu sein und zu sagen, nee, cool, dieser Austausch, also es geht in alle Richtungen thematisch, aber auch was das Handwerkszeug angeht und diese Offenheit sich zu behalten, ist total wichtig und ich glaube, dass dieser freie Raum, den wir da haben, auch dieser digitale Raum, da auch super helfen kann, diese Multiperspektivität auch anzunehmen.
Möchte ich auch unterstreichen und ganz wichtig, dass wir erstmal diesen auch wertschätzen, weil wir einfach die Möglichkeit haben und diesen hoffentlich auch beibehalten. Natürlich gibt es große Akteure im Podcast-Universum, die immer sagen, hey, hier, ich habe eine Idee, kommt, keine Ahnung, RSS-Feed 2.0 und Co. Mir ist es ganz wichtig, dass jeder Indie-Podcaster, Podcasterin auch starten kann, dass er die gleichen Chancen hat wie alle anderen. Natürlich, Budget spielt schon natürlich eine Rolle, wenn man schneller vorankommen will, aber ich glaube trotzdem, dass wir alle eine Chance haben, wie vorhin auch schon gesagt, und das ist super wichtig, das wertzuschätzen und wahrzunehmen.
Ja. Obwohl man natürlich nicht vergessen darf, dass es trotzdem total schwierig ist, ohne Budget zu arbeiten, weil jeder von uns muss ja auch leben und irgendwie was essen und irgendwo wohnen. Und wir wissen ja selber, wie die Weltlage ist. Sie ist nicht einfach und also alles wird teurer, die Mieten werden teurer. Es wird schwieriger, auch sich zu platzieren, gerade wenn man wenig Budget hat. Und das muss man auch immer wieder erwähnen. Also, dass das nicht aus den Augen verloren geht, dass es einfach, eigentlich, es ist wichtig, ist, dass wir uns diese Diversität behalten, aber dass sie auch nicht ohne weiteres einfach da ist. Weil wenn irgendwann die Bedürfnisse, die man selber hat, nicht mehr gestillt werden können, also wenn man die Grundbedürfnisse nicht mehr decken kann, dann kann man auch keinen Indie-Podcast starten. Das geht dann einfach nicht mehr. Und da, es ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung auf jeden Fall. Es ist toll, dass wir das jetzt haben, aber das ist auch schon was ja in der Indie-Podcast-Szene, das weißt du ja auch schon seit Jahren, einfach immer wieder angesprochen wird. Wir müssen, also das ist nicht einfach da.
Wir müssen gucken, dass die Indie-Podcast-Szene auf jeden Fall weiterhin floriert, dass diese Formate gestartet werden. Natürlich muss man aber auch transparent sein, auch mit allen und zu sagen, hey, es ist ein langer Weg. Es kann super toll erfolgreich sein. Man bekommt wirklich wunderschöne Interviews zum Beispiel wie unseres. Aber es ist nicht einfach so produziert. Also es gehört viel mehr dahinter. Und ich hoffe tatsächlich, dass sich das Ganze verbessert in Zukunft, auch für die Indie-Szene, weil es wäre schön einfach, wenn diese Diversität erhalten bleibt. was super wichtig ist.
Und der andere Punkt ist natürlich, wenn man jetzt sagt, man geht in das professionelle Podcasting oder Radiogeschäft, jetzt was ich auch mache, da, das habe ich öfter mal gehört, auch als ich noch in meinem PhD-Studium war, was ich noch nicht beendet habe, by the way, weil ich dann angefangen habe zu arbeiten, so dieses Argument, mach doch erstmal deinen Doktor fertig, du kannst dann immer noch einsteigen und meinst doch so, schreiben kann doch jeder so. Und da muss ich auch sagen, das ist auch ein Fehlschluss, weil es ist einfach, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es steckt einfach super viel Erfahrung und Arbeit auch dahinter und auch viel unbezahlte Arbeit und in der man lernt, wie Dinge funktionieren und indem man Fehler macht und indem man auch mal scheitert und dann weitergeht. Und das ist es, also bei mir waren das auf jeden Fall sehr, sehr viele Jahre, nicht nur die 3,5 Jahre, die ich bei Terra X jetzt bin, sondern auch noch ein paar ganz viele Jährchen vorher, wo ich ganz viel lernen durfte. Und das war teilweise auch echt hart. Und also das, ich glaube, man muss sich immer klar machen, dass da schon einfach eine Menge dahinter steckt, hinter solchen Formaten. Und viel Arbeit, viele Menschen, viel Erfahrung, viel Geld entsprechend. Und das darf man nicht vergessen. Auch gerade, wenn man jetzt einen neuen Podcast starten will und den vielleicht finanziert haben möchte. Also es begegnet mir auch öfter mal, dass das tatsächliche Budget da ein bisschen unterschätzt wird und dass man auch als PodcasterIn das manchmal nicht so ganz leicht hat in den Budgetverhandlungen. Weil einfach nicht ganz so klar ist einigen Leuten oder einfach oftmals nicht, was eigentlich alles an Arbeit am Ende doch dahinter steckt.
Man weiß selber als kleiner Podcasterin, weiß man ja auch gar nicht, was man an Budget verhandeln könnte. Ne? Das ist ja auch ein anderes Thema.
Ein anderes echt wichtiges Thema, ja.
Anderes wichtiges Thema für eine andere Episode, mögliche Episode. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal hier den Knoten zumachen?
Den Deckel draufsetzen.
Den Deckel draufsetzen.
Ich bin ganz schlecht in Sprichwörtern.
Ich auch.
Und dabei bist du ja nicht mit Muttersprachler, oder bist du Muttersprachler?
Nee, ich bin nicht Muttersprachler, nein. Aber ich wohne schon sehr lange in Deutschland.
Ich jetzt das Sprichwort kenne und kannst es mir auf Italienisch sagen.
Ja, der fällt mir nämlich nicht auf Italienisch ein. Wenn man so zwischen zwei Welten ist, dann vergisst man manchmal von beiden Seiten etwas.
Was ich jetzt gerade vor unserem Gespräch musste ich mir ein paar Mal nochmal so sagen, Janine, du musst aufpassen, dass du, also ich benutze viele Anglizismen, das weiß ich auch, aber mittlerweile benutze ich auch viele Spanglizismen oder wie es auch immer heißt, also dass ich wirklich tatsächlich in Gesprächen anfange, bestimmte Wörter durch spanische Wörter zu ersetzen, weil sie mir gut gefallen oder ich einfach sie oft auch in meinem Familienalltag, wo wir ja Deutsch sprechen, auch oft benutze. Und gerade jetzt, wenn ich in einem deutschen Gespräch, gerade in einem Podcast-Gespräch, manchmal moderiere ich ja auch Sachen, muss ich echt manchmal aufpassen und mir auf die Zunge beißen, dass ich jetzt nicht das spanische Wort nutze oder in Vorgesprächen zu Interviews ist mir das auch schon passiert, also dass ich mit WissenschaftlerInnen ein Vorgespräch geführt habe und dann irgendwie sage, no pasa nada, oder so. Oder tranquilo oder sowas.
Und alle so.
Und mir dann denke, ich wohne in Spanien, tut mir leid. Also ja, so der Sprachmix im Kopf ist schon echt schwierig.
Ah, wie schön. Ich könnte darüber stundenlang sprechen. Ja. Vor allem, wenn man mehrere Sprachen spricht und auch so in sich hat, dann hat man eine andere Denkweise, die man entwickelt. Habe ich mit sehr, sehr vielen, ich sag mal gerne Mischlinge, aber Menschen, die einfach so in mehreren Ländern oder sag ich mal, die mehrere Länder in sich quasi tragen, wie bei mir jetzt Deutsch, Italienisch, bisschen auch Spanisch und Englisch. Und dann bekommt man eine ganz andere Denkweise, die sehr vorteilhaft ist, meiner Meinung nach, und das ist sehr bereichernd, ja.
Aber auf welcher Sprache, Janine, achso, du willst, aber ich wollte dich noch fragen, auf welcher Sprache denkst du denn?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wird mir sehr oft gestellt, und zwar die Sprache von dem Ort, an dem ich lebe meistens, und zwar, wenn ich auf Reisen bin, jetzt bin ich beispielsweise, ich war schon in der Vergangenheit in Südamerika 3,5 Wochen, und dann habe ich tatsächlich zwischendurch spanische Denkweise gehabt, weil ich einfach doch ein bisschen mehr Spanisch jetzt zumindest verstehe. Wenn ich viel in Italien Zeit verbringe, dann auch ganz viel Italienisch und ansonsten englischsprachig, dann auch ganz viel Englisch tatsächlich. Das ist sehr, sehr Multikulti in meinem Kopf, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch schön.
Ja, ist bei mir auch so. Bei mir kommt es ein bisschen auf die Person an, über die ich gerade nachdenke oder über das Thema. Ich habe Themen, über die denke ich nur auf Englisch nach, lustigerweise. Und manchmal fange ich an, auch auf Spanisch zu denken. Das ist lustig, wenn man dann so ein Wort nicht weiß im Nachdenken. Aber wir können noch mal eine Podcast-Folge machen über, über Mehrsprachigkeit im Kopf.
Es hat viel Potenzial, lieber Jenny. Dennoch gibt es eine Frage, die jeder gestellt bekommt. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich stellen muss. Ansonsten werde ich meiner Aufgabe als Host von diesem Format nicht gerecht. Und dann beenden wir diese schöne Episode. Mir hat es schon mal sehr viel Spaß gemacht, Janine, mit dir zu sprechen.
Ebenfalls.
Und mir sind schon ein paar Ideen eingefallen für verschiedene Episoden, aber das in der Zukunft vielleicht mal. Und die Frage aller Fragen, liebe Janine, lautet, bist du bereit?
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt.
Spannung. Was ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community? Also alle Menschen, die gerade zuhören, was ist das, was dir am wichtigsten ist, was du einfach jetzt ausschütten möchtest?
Halte die Ohren offen. Seid offen für neue Formate, für ganz, ganz viele spannende, auch kleine Podcasts, die ganz, ganz tolle Themen haben. Und scrollt einfach euch mal durch das RSS-Feed oder durch bestimmte Hosting-Plattformen und hört einfach mal in Sachen rein, die ihr vielleicht noch nicht so kennt. Da entdeckt man manchmal echt schöne Schätze.
Wunderschöne abschließende Botschaft. Ich bin super dankbar, denn es gibt so viele tolle Formate. Und ich bin mir sicher, da sind viele noch nicht entdeckt, aber das sind große Schätze, die irgendwo verborgen liegen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Dementsprechend vielen lieben Dank, Janine.
Danke an dich.
Und jetzt wünsche ich auch allen Zuhörer, ZuhörerInnen nochmal einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die neue Woche, auch wenn wir Dienstag haben, wenn diese Episode erscheint. Wenn euch diese Episode gefallen hat, unbedingt auch Janine schreiben. Wenn ihr auf Social Media vorbeischaut, könnt ihr auch Einblicke in ihrem Alltag bekommen aus Spanien. Ich bin happy, dass ich da so ein bisschen wie so ein Fenster, der sich öffnet und ich mal wieder so Einblicke habe, jetzt auch über die Katze, die im Background immer war.
Ihr lernt mehr über mein Leben in Galicien als über meine Podcast-Tätigkeit, befürchte ich, aber ist auch okay, glaube ich.
Ja, aber manchmal bekommen wir doch Einblicke über deine Arbeit und ich bin super dankbar, denn man lernt tatsächlich auch auf Social Media. Man denkt, man lernt nicht auf Social Media, aber Social Media hat natürlich auch viel Potenzial auch zum Lernen. Dementsprechend bin ich super dankbar, liebe Janine.
Danke an dich.
Dementsprechend einen wunderschönen Start in die neue Woche. Startet wieder nächste Woche Dienstag ein. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Euer Gio. Ciao, ciao. Du hörst So geht Podcast, Gespräche aus der Podcast-Szene. Von und mit Giovanni Pellegrino.